Liebe Brüder und Schwestern, unser Thema heute Morgen lautet: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und wir hören aus Gottes Wort den 1. Timotheusbrief, den 6. Kapitel, 8, Vers 3 bis Vers 16. Dies lehre und dazu ermahne: Wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern hat die Seuche der Fragen und Wortgefechte. Daraus entspringen Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn, Schulgezänk solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht. Darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du, Gottes Mensch, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig haltest, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welcher uns zeigen wird zu seiner Zeit, der selige und allein gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen.
Amen.
Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Also, wir werden heute von Paulus herausgefordert und aufgefordert, einen Kampf zu kämpfen. Und wir wollen uns mit dieser Predigt einige Gedanken machen darüber, was wir dabei beachten müssen, um diesen Kampf kämpfen zu können. Was sind die Waffen, mit denen wir kämpfen sollen? Was sind die Dinge, die wichtig sind, um in diesem Kampf zu bestehen? Und dazu habe ich 4 Punkte mitgebracht, die Sie sich heute Morgen merken müssen. Das erste: Bleib bei der heilsamen Lehre. Das zweite: Jage den ewigen Gütern nach. Das dritte, ganz ähnlich: Ergreife das ewige Leben. Und das vierte: Erwarte den Tag seines Kommens. Jetzt kommen wir zum ersten Gedanken. Bleib bei der heilsamen Lehre. Das ist die Grundlage, auf der wir diesen Kampf kämpfen müssen. Wir müssen bei der heilsamen Lehre bleiben, damit wir diesen Kampf überhaupt kämpfen können, bestehen können. Und deshalb mahnt Paulus den Timotheus, dies lehre. Also das alles, das Evangelium, alles, was dazugehört, alles, was er bis hierhin entfaltet hat im Timotheusbrief, dies lehre und dazu ermahne. Wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen, weicht nicht, weiß nicht, sondern hat die Seuche der Fragen und Wortgefechte. Und dann lesen wir, was daraus alles entspringt. Und das ist für Paulus ein entscheidender Punkt, dass wir bei der Lehre bleiben. Damit beginnt er schon seinen Brief. Also, gehen wir in Kapitel zurück und gehen in Kapitel 1, Vers 3. Da sagt er gleich einleitend, gleich vorneweg, du weißt, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog, und einigen zu gebieten, dass sie nicht anders lehren. Also es ist ein ganz entscheidender Punkt, dass nicht anders gelehrt wird, sondern so, wie es dem Glauben gemäß ist. So wie es uns von den Aposteln und vom Herrn selbst anvertraut ist. So sollen wir lehren und nicht anders. Und Paulus hat unter Tränen die Ältesten von Ephesus am Strand von Milet, hat er sie ermahnt und hat gesagt, es werden Lehrer aufstehen unter euch, aus eurer Mitte heraus, und die werden anders lehren. Und sie werden versuchen, euch wegzuziehen vom Evangelium. Sie werden das einstreuen, so dass ihr das gar nicht groß merkt. Und irgendwann ist es zu spät, wenn man nicht wachsam ist. Ich habe gerade vorgestern habe ich eine Seminararbeit eines Theologiestudenten durchgeschaut. Er hat mich gebeten, sie mal durchzuschauen, ob das alles so stimmig ist. Und dann kam ich an eine Stelle und da habe ich ihm dann eine Randbemerkung angeschrieben, das muss noch korrigiert werden, hier bist du in eine Falle getappt. Die Falle der historisch-kritischen Theologie. Also, nur als kleines Beispiel, da wird argumentiert, dass die Apostelgeschichte, auch das Lukas-Evangelium, dass das Lukas-Evangelium nach 70 nach Christus geschrieben sein muss. Da denkt man erst, ja, das ist ja nicht so wichtig. Ist ja nur ein Datum, kann man vielleicht nicht mehr so genau wissen. Aber die Begründung dafür, warum das Lukas-Evangelium nach 70 nach Christus geschrieben ist, ist, weil wir im Evangelium lesen, dass Jesus vorausschauend sagt, dass der Tempel zerstört werden muss. Das sagt er ja 30 nach Christus. 70 nach Christus wird der Tempel tatsächlich zerstört. Die historisch-kritischen Theologen schauen sich das Evangelium an und sagen, das konnte er ja gar nicht wissen. Er konnte ja gar nicht wissen, dass der Tempel zerstört wird. Aber der Tempel ist ja tatsächlich zerstört worden. Wann ist er zerstört worden? Haben wir alle aufgepasst?
70 nach Christus.
70 nach Christus. Also wird geschlussfolgert von historisch-kritischen Theologen, das Evangelium muss nach 70 nach Christus geschrieben worden sein. Und das steht so in den Büchern, in den Kommentaren. Und die Theologiestudenten schreiben das ab und lernen das so. Aber merken wir, wie hier eine andere Lehre hineinkommt? Wer ist denn Jesus? Ist er der Sohn Gottes oder ist er das nicht? dass der Tempel zerstört werden muss. Und wenn man das dann in den Evangelien liest, dann ist das nicht nachträglich von den Jüngern da eingearbeitet worden, um Jesus etwas glorreicher dastehen zu lassen, sondern dann hat er das tatsächlich gesehen. Und dann kann man plötzlich das Evangelium viel früher datieren, weil man nicht mehr an die historisch-schriftlichen Vorgaben gebunden ist. Aber so geschickt wird eine andere Lehre dann eingearbeitet, dass man es kaum mitkriegt. Und deshalb wachsam bleiben. Wachsam bleiben. An der Schrift bleiben. Und prüfen, was man uns vorsetzt und was in den Büchern steht. Hier ist die Wahrheit. Alles andere, was aus der Welt kommt und sei es von noch so klugen Köpfen und seien sie noch so sehr auch in der Gemeinde angesehen, hier ist zu prüfen, ob es stimmt oder nicht. Ich möchte ein anderes Beispiel anführen. Ostern liegt hinter uns. Jesus auferstanden von den Toten. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Jesus lebt. Und dann gibt es eine EKD-Schrift aus dem Jahr 2015. Sie trägt den Titel Für uns gestorben. Und darin kann man lesen, für die Auferstehungshoffnung ist es nicht konstitutiv zu wissen, ob das Grab Jesu voll oder leer war. Ja, das steht in einer Schrift der EKD. Also die EKD ist ja was Wichtiges in unserer evangelischen Kirche. Und da lesen wir drin, dass es gar nicht so wichtig ist, ob das Grab Jesu voll oder leer war. Das ist heftig. Das ist sehr wohl wichtig, ob als Petrus und Johannes da zum Grab kamen, ob das Grab nun leer war oder ob da doch noch ein Leichnam drin war. Natürlich ist das wichtig. Und wenn wir erzählen, dass er eine Auferstehungshoffnung hat, obwohl Jesus im Grab geblieben ist und dass das ja gar nicht so wichtig sei, dann muss ich mit dem aber nochmal ganz deutlich reden darüber, was er unter Auferstehungshoffnung versteht. Paulus jedenfalls hat gesagt, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, dann sind wir die Elendsten aller Menschen. Weil dann haben wir gar keine Hoffnung mehr. Denn wer will sich ins Grab legen, wenn er nicht wüsste, dass Jesus auferstanden ist von den Toten? Ich will das nicht. Ich will nicht in ein Grab gelegt werden, wenn ich diese Gewissheit nicht habe. Gott sei Dank haben wir diese Gewissheit. Jesus ist auferstanden von den Toten. Und das dürfen wir bekennen und bezeugen. Und wir müssen es in dieser Zeit und in dieser Welt umso lauter und deutlicher bezeugen. Jesus Christus lebt, das Grab ist leer. Paulus schreibt dies, lehre und dazu ermahne. Und wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus, und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, dann weise das zurück. Das ist ganz interessant. Hier steht im Griechischen ein Begriff, den wir alle kennen und im letzten Jahr besonders gut kennengelernt haben. Hygiene. Dort, wo heilsam steht, da wird der Begriff Hygiene gebraucht. Ich glaube, es ist viel wichtiger, nicht, dass wir Abstand halten und Masken tragen. Das mag jetzt alles so gewogen sein, sehr wohl, aber entscheidend ist, dass wir eine ganz andere Hygiene haben. Und ich habe den Eindruck, dass wir sehr bereit sind, alle Hygienemaßnahmen, die der Staat anordnet, umzusetzen, aber viel weniger bereit sind, darauf zu achten, dass diese heilsame Lehre in unserem Land und unserem Volk auch noch verkündigt werden in aller Deutlichkeit. und wir selbst in unseren Gemeinden gar nicht mehr aufgepasst haben, dass diese Hygienelehre, nämlich die heilsame Lehre, die rettende Lehre, noch Zentrum und Mitte ist. Mich verwundert es, dass wir so bereitwillig alle heilsamen Bedingungen des Staates umsetzen, aber die heilsame Lehre des Evangeliums nicht in aller Klarheit und Deutlichkeit verkünden. Ich hoffe, dass es hier anders ist. Aber ich möchte das trotzdem auch nochmal so als Eindruck unserer Zeit sagen, wie ich die Dinge so beurteile und sehe, auf der einen Seite dieser totale Gehorsam, auf der anderen Seite hat man das Wort Gottes in vielen Bereichen des Lebens an die Seite geschafft und lässt es nicht mehr mit seiner heilsamen Gültigkeit stehen. Daran werden wir krank und daran sterben wir, wenn wir das Wort Gottes außer Acht lassen. Und das macht Paulus hier deutlich. Bleib bei der heilsamen Lehre. Wenn du den Kampf um das ewige Leben gewinnen willst, bleib vor allem bei der heilsamen Lehre. Das ist die wahre Hygiene, die dich rettet. Im Liedvers heißt es, lass mich dein sein und bleiben, du treuer Gott und Herr. Von dir lass mich nichts treiben. Halt mich bei deiner
Lehre.
Genau. Herr, lass mich nur nicht wanken. Gib mir Beständigkeit. Dafür will ich dir danken in alle Ewigkeit. Deshalb, das Erste, bleib bei der heilsamen Lehre. Das Zweite, jage den ewigen Gütern nach. Paulus schreibt ab Vers 7, denn wir haben nichts in die Welt gebracht. Darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Jage den ewigen Gütern nach. Ich war auch mal anders drauf. Ich war nicht immer so einer, der mit der Bibel herumgelaufen ist, sondern ich habe auch mein anderes Leben geführt. Da war ich noch nicht ein Kind Gottes. Da war ich zum Beispiel zeitweise in London und habe dort Wirtschaft studiert. Und dann habe ich später Jura studiert. Und wissen Sie, was da so in meinem Herzen vorging? Dann fährt man durch die City von London, dann sieht man die großen Wolkenkratzer, die Bürogebäude, die schicken Leute, die schicken Autos, die teuren Geschäfte. Und dann füllt sich das Herz mit solchen Gedanken und man will auch dazugehören. Und man will auch ein Teil davon sein. Und man will auch reich werden. Ich war eingeladen bei dem Sohn eines Bankiers, schicke Autos, große Villa außerhalb von London, Tontauben schießen auf dem Privatgelände, Swimmingpool, eine Party. Das sind so die Dinge der Welt. Und das Herz lässt sich betören und will mit dazugehören, will mitmachen und will mehr. Welche Gnade Gottes, wenn einem die Augen geöffnet werden dafür, dass das alles vergänglicher Spott ist. Das kannst du alles nicht gebrauchen. Das kannst du alles nicht gebrauchen. Paulus ist hier ganz nüchtern und sagt, wenn du zu essen und zu trinken hast und was anzuziehen, dann soll dir das reichen. Mehr brauchst du nicht. Wie bist du denn in die Welt gekommen? Jetzt denke ich an die Geburt meiner Kinder. Da war ich immer dabei und habe gesehen, wie die zur Welt gekommen sind. Die sind alle nackt gekommen. Die hatten nichts an. Splitterfasernackt sind die in die Welt getreten. Und ich glaube, das gilt für sie alle auch. Die Windeln kamen erst später. Und jetzt sitzen wir alle mit Klamotten. Aber wenn wir gehen, dann müssen wir gehen.
Und dann nehmen wir nichts mit.
Kein Handy, kein Auto, kein Haus, keine Villa, nichts. Wir gehen, wie wir gekommen sind.
Und wir treten vor unseren Herrn bei der Auferstehung und wir können nichts aus dieser Welt vorbehalten, nur eins.
Ob wir ewigen Gütern nachgelaufen sind oder ob wir irdischen Gütern nachgelaufen sind, das ist dann entscheidend. Und Mann, bin ich froh und unserem Herrn dankbar, dass er mich da rausgeholt hat. Aus diesem weltlichen Treiben, wo man in Versuchung und Verstrickung fällt. Und das habe ich alles erlebt. Und das ist ein Elend und ein Jammer für jeden, der da noch drin steckt. Und es stimmt, was Paulus hier schreibt. Man versinkt in Verderben und Verdammnis. Weil du das Entscheidende verpasst. Nämlich, dass Jesus Christus der Weg und die Wahrheit des Lebens ist. Dass durch ihn ewiges Leben möglich ist. Paulus schreibt, du Gottesmensch, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Das sind die Güter, die wir anstreben sollen. Das sind die Schätze, die wir sammeln sollen. Und ich möchte Ihnen heute Mut machen, solche Schätze zu suchen. Glauben, Liebe, Hoffnung, Gerechtigkeit. Wort Gottes. Wenn wir das sammeln, wenn wir das in unsere Scheune sammeln, wenn wir das in unser Herz aufnehmen, dann haben wir das Richtige gefunden. Dann haben wir einen Schatz, der in Ewigkeit bleibt. Matthäus 6, 20, 21, wo Jesus sagt, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen, und wo Diebe dich einbrechen und stehlen, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Strebe nach diesen himmlischen, nach diesen ewigen Gütern. Da hängt dein Herz dran. Und dann wirst du so den guten Kampf des Glaubens kämpfen, das Ziel erreichen. Jetzt kommen wir zum Dritten. Ergreife das ewige Leben. Das ist jetzt Vers 12, der sich anschließt. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ja, wir haben das eben bei der Einleitung schon gehört. Wir leben in einer vergänglichen Schöpfung. Und auch wenn es da politische Bewegungen gibt, die sich gerne mit der Farbe Grün schmücken, die meinen, man könnte das Ende dieser Welt aufhalten, indem wir das Klima retten, die Erde retten, den CO2-Ausstoß verringern, dann werden wir es nicht verhindern, dass diese Schöpfung ein vergängliches ist und sie sterben muss. 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krach. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wir können alles tun, um die Klimaerwärmung zu verhindern und werden dennoch nicht verhindern, dass ein Tag kommt, an dem alles vor Hitze schmilzt. Damit macht Gott deutlich, das sind nicht die entscheidenden Fragen. Wir versuchen, die Welt an der falschen Stelle zu retten. Natürlich ist es gut, wenn man die Umwelt schützt. Da habe ich nichts dagegen. Aber wenn wir dabei das Wichtigste aus den Augen verlieren, haben wir den Kardinalfehler begangen. Und das will Paulus uns ins Herz legen. Ergreife das ewige Leben.
Denn diese Welt, in der du lebst, ist vergänglich. Jesaja 40, 6 bis 8. Es spricht eine Stimme: Frieden. Und ich sprach: Was soll ich denn predigen? Alles Fleisch ist Gras. Und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst herein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Schauen wir diese schönen Tulpen hier an. Wie schön sie leuchten. Eine Woche noch, 4 Tage, dann lassen sie die Köpfe hängen. Und irgendwann, in einigen Tagen, sind sie dann ganz verwelkt. Und wie ist das mit uns? Jetzt sitzen wir noch hier und sind alle ganz lebendig. Aber schauen wir mal 3 Jahre weiter, 5 Jahre weiter, 8 Jahre weiter, 15 Jahre weiter, 20 Jahre weiter. Alles Fleisch ist Gras. Alle seine Güte wie eine Blume auf dem Feld, das Gras verdorrt. Die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Und ihr Lieben, wir halten das auch nicht auf. Wir können die Welt durchimpfen. Wir können uns alle impfen lassen. Und wir können uns auch nochmal impfen lassen. Und wir können 6 Monate später noch einmal impfen lassen. Wir werden es nicht halten können. Der Tod kommt. Des Herrn Odem bläst da rein. Und es ist Gras verdorrt. Und die Blume verwelkt. Wir brauchen eine ganz andere Impfung. Wir brauchen eine ganz andere Impfung. Vergebung der Sünden. Das Blut Jesu bringt uns Leben. Das muss verkündigt werden. Das muss den Menschen gesagt werden. Nicht diese am Computer generierten Flüssigkeiten, die uns da eingespritzt werden. Das mag alles kurzfristig irgendwie helfen. Aber es ist doch alles nur ein lächerlicher Versuch, den Tod aufzuhalten, der aber kommt mit Macht. So sagt es das Wort Gottes. Wir müssen wieder zurück zum Wort. Da steht schon alles drin. Und da stehen auch die Antworten und die Therapien. Ich habe nichts gegen Medizin. Aber ich habe etwas gegen die Überhöhung. Und gegen die einseitige Fokussierung. Und dabei zu vergessen, wo das Heil ist. Wo das ewige Leben zu finden ist. Nämlich im Blut Jesu. In der Wahrheit des Evangeliums. Wir können das ewige Leben ergreifen. Und man fragt sich ja, wie soll das gehen? Das ist ja ein Paradox. Wie will ich etwas so nicht greifbares wie das ewige Leben, wie will ich das ergreifen? Wie kann ich das fassen? Das geht doch nicht. Da gibt es keine Spritze, mit der ich wieder spritzen kann. Jesus ist ja. Gott macht die Weisheit der Welt zu Torheit. Kommst du, Jesus? Wenn du bei Jesus bist und bei Jesus bleibst, der sein Blut für dich vergossen hat, weil du ein Sünder bist und weil du ihn ohne ihn nicht nur vergänglich in das Grab sinkst, sondern in die ewige Verdammnis kommst. Wenn du mit deiner Sünde zu und wenn du dich im Glauben mit deinem ganzen Herzen und deinem ganzen Leben an ihn glaubst, dann hast du das ewige Leben ergriffen. Mit deinen Händen, mit deinem Herzen, mit deinem ganzen Leben. Dann hast du ewiges Leben. Und da möchte ich Ihnen, liebe Brüder und Schwestern, heute morgen Mut machen. Halten Sie dran fest. Ergreifen Sie das ewige Leben. Halten Sie Jesus Herzen. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. So betet es Jesus in Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Halt dich fest an Jesus. Dann hast du das ewige Leben. Dann wirst du den Kampf gewinnen. Dann wirst du das Ziel erreichen. Ergreife das ewige Leben. Halt fest an Jesus. Das ist der Kampf, in dem wir gerufen sind. Und jetzt wird uns erwartet den Tag seines Kommens. Oh ja, die Zeiten mögen schwierig sein. Und manches geht drüber und drunter, global. Aber wir haben ein herrliches Ziel. Jesus kommt wieder. Das ist kein Märchen. Das ist kein hohes Lebensversprechen, sondern das ist Realität. Der Auferstandene kommt wieder. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, das gute Bekenntnis, dass du das Gebot ungefleckt, untadelig hältst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welcher uns zeigen wird zu seiner Zeit, der Selige und Alleingewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Der Tag ist nicht mehr fern. Der Tag ist nicht mehr fern. Jesus kommt. Und wer die Augen offen hält und wach ist, der hat es längst bemerkt, dass wir ganz, ganz eilends auf diesen Tag zusteuern. Was hat Jesus in der Bergpredigt gesagt? Er hat gesagt, bevor er wiederkommt, muss eins geschehen, das Evangelium muss auf dem ganzen Erdball verkündet. Wacht auf. Es ist doch längst passiert. Das Evangelium ist einmal rumgegangen. China, Brasilien, die islamischen Länder. In den islamischen Ländern gibt es Radiostationen, die in die ganze arabische Welt hinein das Evangelium ausstreuen. Fernsehstationen, Radiostationen, Menschen kommen dort zum Glauben. Da passiert was. China, wo steht die größte Bibeldruckerei der Welt? Ja, die werden da verfolgt. Ja, das ist hart, Christ in Nordkorea zu sein oder in China. Das ist alles hier ein Spaziergang. Aber das Evangelium ist um die Erde gegangen. Jesus hat gesagt, wenn das passiert ist, kommt. Und er hat auch gesagt, dass der Tag des Endes erst dann kommt, wenn die Zeiten der Heiden vorbei ist. Und Jerusalem muss zertreten werden von den Heiden, bis diese Zeit beendet ist. Schaut mal nach Jerusalem. 2000 Jahre lang ist die Stadt von den Heiden zertreten worden. Jetzt, etwas über 70 Jahre, ist das Volk wieder zurück im Land. Und immer mehr Nationen der Erde kommen endlich auf den Trichter und sagen, jawohl, das ist die Hauptstadt von Israel. Uns wird immer deutlicher, dass hier endgeschichtlich etwas passiert ist, das uns wach werden lassen muss, also aufwecken muss. Und wir sehen noch etwas anderes. 2. Thessalonicher 2, es regt sich das Geheimnis der Bosheit. Es passieren Dinge global, die von bestürzenden Entwicklungen hier ist etwas am Werden. Regt sich das Geheimnis der Bosheit, dass ein Reich der Lüge aufbaut? 2. Thessalonicher 2, lesen wir den Abschnitt nochmal durch und überlegen sich, ob diese Dinge auf heute zutreffen oder zumindest dem Keime nach immer stärker zum Ausdruck kommen. Und all das sind Zeichen dafür, dass die Wiederkunft Jesu nicht mehr fern ist. Deshalb seid wach und rettet noch, wer zu retten ist. In anderen Worten verkündigt das Evangelium. Sagt es weiter. Jesus kommt wieder. Und wenn euch die Trübsal gefällt und die trüben, dunklen, finsteren Gedanken, dann erhebt eure Häupter. Meine Erlösung naht, mein Heiland kommt. Jesus steht vor der Tür. Ich freue mich drauf. Und deshalb möchte ich, dass keiner mit betrübten Gedanken aus diesem Gottesdienst herausgeht, sondern gehen sie mit einem lachenden Herzen, weil sie wissen, Jesus kommt wieder. Ich freue mich. Vier Punkte. Bleibt bei der heilsamen Lehre, jagt den ewigen Gütern nach, ergreift das ewige Leben, erwartet den Tag seines Kommens, dann